Wortwellen. Hier sind die Wortwellen Literatur im dritten Jahrtausend auf Radio X. Ein Mann von der Straße. Um den geht es heute. Wer ist das? Es ist kein anderer als der Musiker, der in dieser Sendung bei den Wortwellen schon relativ oft vorkam in letzter Zeit. Ganze Folgen unserer Sendung haben sich ihm schon gewidmet. In der letzten Folge, wenn ihr euch erinnert, gab es ein 20 Minuten langes Stück, das wir in voller Länge präsentiert haben. Und alles das hat für uns, für unsere Sendung Bam Dorner, ein Ambient- und Acid-Jazz-Komponist, Komposer, Arrangeur aus Berlin, gemacht. Wir wollten jetzt euch auch mal zeigen, wer ist das eigentlich? Und da ergab sich anlässlich einer Recherche, die ich gemacht habe für eine Zeitung, ein Gespräch mit ihm geführt, ergab sich jetzt der Mitschnitt dieses Gesprächs als Gelegenheit. Die Tonqualität ist so lala, aber ihr erfahrt eine Menge über den Mann, der für uns schon so viel Musik gemacht hat, einen Mann von der Straße, Bam Dorner.
Sehr gut, wir sind verbunden.
Ja, und du kannst mich jetzt auch aufzeichnen und das an die Stasi verkaufen.
Genau, das hatte ich vor. Ach, die Stasi gibt's ja nicht mehr. Scheiße.
Naja, aber das Nachrichtendienst, das Gleiche.
Okay, dann nehmen wir den. Hoffentlich zahlen die nicht. Ja, mal sehen, ob wir wichtig genug sind. Das musst du heute in dem Gespräch erst beweisen. Ja? Gut, weil du repräsentierst 30 Millionen Straßenmusiker, schätze ich jetzt mal, die naja, es bestimmt auf der Welt gibt.
Wo die Mauer gefallen ist, habe ich überhaupt keine Straßenmusik gemacht.
Ich weiß. Das ist ja die Story, die bei dir so ein bisschen um die Ecke läuft, dass deine Betroffenheit mit dem Geschehen vom 9.11. eine andere ist, weil du dann dein Standbein damals verloren hast. Aber wir tasten uns mal langsam an die Geschichte ran. Nämlich, du warst Straßenmusiker die längste Zeit und erstmal wäre interessant zu erfahren, um mal ganz vorne anzufangen, wie du das überhaupt geworden bist.
Naja, ich meine, ich habe immer Musik gemacht irgendwie. Du weißt ja, meine Mama war ja nicht gerade sehr reich begütert. Ja, hat mir immer relativ wenig Taschengeld gegeben, ja.
Ja, okay.
Noch immer mehr als ich hatte. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mit meiner Flöte ein bisschen Geld dazu verdienen kann.
Wie alt warst du, als du das entdeckt hast? Ungefähr.
Das war damals in Göttingen, das erste Mal.
Ah, okay. Also nicht in der Schulzeit. Mein Vetter in Hannover, der hat in der 6. Klasse damit angefangen. Weil das gibt ja auch reichlich Kohle, weißt du, wenn du als kleiner Steppke da gestanden wärst, aber da hätte ich deine Mutter nicht erwischen dürfen.
Ja, meine Mutter, die hat sich ja bis zuletzt geschämt, dass ich Straßenmusik gemacht habe.
Ja, das müssen wir auch nochmal kurz klären, wie das kommt. Das hing vielleicht auch mit dem Beruf ihres Mannes zusammen, oder?
Nein, das liegt daran, dass in Serbien oder in Jugoslawien Straßenmusiker Bettler waren.
Moment, da muss ich jetzt direkt mal einhaken, weil ich kenne kaum irgendwelche besseren, ich sage dazu Straßenmusiker, als in Serbien und in Jugoslawien. Ich meine, die Leute.
Heute sind die Straßenmusiker genauso im Level nicht mehr Bettler, sondern Künstler. Aber damals in den 20er, 30er Jahren.
Ja.
War das einfach so. Das war eine
unterste
Schicht, das haben Zigeuner gemacht. Also
ja.
Roma, ja.
Roma, genau.
Und deswegen war ich, hat sie sich dafür geschämt. Ganz einfach.
Okay, und dann war es tatsächlich so ein bisschen Göttingen, wo deine Mutter sozusagen ihre Augen, ihre Kamera nicht anhatte.
Genau.
Da konntest du dich da ein bisschen frei schwimmen.
Genau.
Ah ja, und wie lief das so, wo du jetzt da angefangen hast? Was hast du gespielt? Was waren die Reaktionen?
Am Anfang habe ich überhaupt kein Programm gehabt. Ich habe eigentlich nur wild drauf losgespielt. Und Naja, im Laufe der Zeit hat sich dann so ein bisschen ein Programm entwickelt, aber das war erst dann Jahre später. Ja.
Ja.
Ich habe ja dann immer zwischendurch mal auch aufgehört und keine Straßenmusik gemacht. Ja,
ja genau. Aber du hast ja dann später auch Klassik mit eingebaut.
Ja. Pseudoklassik.
Jazz und alle möglichen Sachen. Und das hat sich praktisch erst im Laufe der Zeit
entwickelt. Das habe ich erst in den letzten Jahren gemacht. Als ich dann, aber dazu kommen wir später noch.
Ja, okay. Und wie waren die Reaktionen? Wie war der Erfolg in Göttingen? Später dann, wie ging das? Wie ging das Business? Wie lief das an?
Verdient, aber weißt du, wenn du damals waren 10 Mark, wenn du 10 Mark verdient hast, war viel Geld.
Richtig, das waren noch andere Preise.
Da und hat die Zigaretten 2 Mark gekostet.
Ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich glaube sogar noch 1,80 und so weiter. Also
ja, und dann, wenn du in eine Kneipe was trinken gingst oder eine Pizza essen gingst, gab es nur 1 Mark.
Schon, na gut, da kannte ich in Berlin schon sehr bald nur eine Kneipe, nämlich in das Studentenheim in Zehlendorf.
Ja,
da gab es das Bier für 1 Mark.
Ich weiß.
Nicht nur das Bier, auch die aber eine halbe Bier für 1 Mark, das war der Hammer, wenn du im Dreilinden angekommen bist. Ich war ja dann kein Berliner mehr. Und ich kam dann unten an, bin ich gleich zweite Ausfahrt raus, Studentenheim Zehlendorf, weil das ja eben so billig war. Da bin ich dann den ersten Abend in Berlin meistens versackt.
Ja, und dann warst du kurz vor der Alkoholvergiftung.
Naja, gut. Den zweiten Abend habe ich es dann bis in die Stadt geschafft. Aber ja, der erste.
Damals warst du noch jung und hattest auch noch die Kondition.
Ah ja, danke. Gut.
Jetzt bist du ein alter Sack.
Ah ja, interessant, was der sich traut hier. Naja, gut, wir werden ja dann noch weiter sprechen. Ja, und damit sind wir ja dann schon bei einem wichtigen Schritt, den du dann gemacht hast. Du bist dann Anfang der 80er war das nach Spanien und hast dann da weitergemacht als Straßenmusiker.
Nein, dann bin ich erstmal, wie gesagt, zu einem gewissen Herrn in Göttingen gezogen, ja.
Okay.
Nachdem ich sozusagen so eine Art Ausbildung geschmissen habe, ja.
Ja.
Und ich will da nicht näher drauf eingehen, auf diese Ausbildung.
Ja.
Dann sind wir beide, dieser Kerl und ich, nach Barcelona getrampt.
Genau. Dieser Kerl. Ja, richtig. Wir haben das zusammen erlebt. Genau.
Ja, ja. Dann sind wir nach Barcelona getrampt. Ach ja, vorher muss ich noch sagen, ich habe auf meinen deutschen Personalausweis gewartet. Ich war ja bis dahin, hatte ich ja noch die slawische Staatsangehörigkeit.
Ich weiß, das war einer der schönsten Pässe, die damals im Umlauf waren, vergleichbar mit dem britischen Pass.
Genau. Also,
der sah sehr gut aus, der Pass.
Ja, nicht nur, der war auch sehr gut. Man kam in alle Länder ohne Visum rein.
Ja.
Auch im Osten. Aber ist egal.
Aber du wolltest damals Deutscher werden und hattest den Personalausweis beantragt. Und wie ging das aus?
Ja, naja, und dann, da ich meinen jugoslawischen Pass kurz vorher verloren hatte, habe ich von der Bundesregierung diesen Fremdenpass bekommen. Okay. Erinnerst du dich, als wir dann an die Grenze Frankreich, Spanien kamen, ja, wo der Typ sagte, ja, Sie können gerne Ihr Visum verlängern, aber dann fahren Sie nach Deutschland und dann dürfen Sie durch Frankreich nach Deutschland fahren. Da bin ich.
Ja, manche Leute haben halt mehr Fantasie als wir.
Ja,
ich wusste auch nicht, wie er sich das vorgestellt hat.
Ja, na, ich keine Ahnung. Aber wie sagte meine Mutter, geh zur Polizei, nur die Dummen gehen dahin.
Ja, deine Mutter hatte schon viel zu raten. Die konnte einem als jungem Menschen sehr gut durchs Leben raten. Ja,
ja,
ja, ja, auf jeden Fall warst du aber dann auf wundersame Weise doch nach Barcelona gelangt. Wir haben dann in diesem Hotel Huespedes Selecta gewohnt, in der Nähe der Ramblas. Und dann ging's auf die Piste. Dann bist du ja praktisch so richtig Profi geworden und hast teils dich, dann habe ich auch ein bisschen Geld gehabt, aber irgendwann war mein Geld alle. Dann hast du auch teils uns beide mit dieser Kunst ernährt.
Ja, stimmt.
Ja, und da kannst du ja sicher noch mal ein bisschen was erzählen, was dich sozusagen in diesem Business dann sicher gemacht hat, was dann letztlich deine
Nummer war. Ein bisschen Programm zu entwickeln, also so eine pseudo-kleine Nachtmusik zu spielen, ja, aber die war nur angelehnt. Im Prinzip habe ich nur geklaut von der kleinen Nachtmusik, ja. Es war eine eigene kleine Nachtmusik, hatte nichts mit Mozart zu tun, ja.
Weil, ja, gut.
Ich bin zweimal an einen Korinthenkacker geraten und sagte, sie spielen das komplett falsch.
Ja, aber man muss ehrlichkeitshalber sagen, du hast die Frequenz, die Leute stehen geblieben sind, einfach viel besser berechnet als die meisten Profis. Und die meisten Leute bleiben ja nicht lange. Das heißt, man muss immer das Thema spielen.
Die meistens nicht, ja.
Ja.
Aber sie haben Geld gegeben.
Eben. Und ich meine, wenn die Leute kurz bleiben, ist das Thema wichtig und nicht die Nebenthemen, die Varianten, die Durchführung, all der Quatsch, der da von Mozart noch hinterherkommt, den kennen die Leute ja nicht. Weißt du, was ich meine?
Ich was zu trinken.
Ja, klar.
Komplett trocken im Maul.
Alles klar.
Jetzt siehst du mein Arsch. So, mein Schatz, mein Süßer, mein Schnuckelchen. So, jetzt.
Ah. Oh, da hast du ja was richtig Gesundes.
Ja, na, gesund ist übertrieben, aber etwas, ein bisschen Flüssigkeit.
Ja.
Quatschen macht, ist durstig.
Das ist richtig. Naja, gut, und dann, wie war das da? Hast du auch mit anderen, du hattest doch auch noch mit anderen ab und zu mal gejammt auf der Straße?
Ja, gejammt habe ich eigentlich mal, ja, so.
Mhm.
Also, wenn man jung ist, ja, ich war ja, wie alt war ich da? 24, ja. Da ist hat man keine Hemmung, da hinzugehen zu den Leuten und zu sagen, kann ich mitspielen?
Ja.
Oder? Genau. Manche Leute haben mich gefragt, ob wir was zusammen machen können. Weil Flöte war ja immerhin nicht so verbreitet.
Genau.
So um die Flasche gelaufen.
Ach, du hast es geschafft.
Corona.
Immer noch. Die Kraft ist noch da. Jo, und dann bin ich ja relativ bald, jedenfalls als der Winter rum war, und es in Deutschland wieder wärmer wurde, bin ich ja dann zurückgefahren. Und
sind wir zusammen an die Grenze gefahren?
Genau, dann kam dieser
berühmte
Auftritt.
Wir haben ja bis zur Grenze ohne Probleme. Da haben wir irgendwo in der Nähe der Grenze haben wir irgendwie in so einem verlassenen Haus übernachtet.
Genau.
Und dann sind wir morgens an die Grenze gekommen. Und dann kamen wir an einen so einen Herrn von Grenzbeamten, ja, der hat einen Ausweis, eigentlich schon durchgewunken. Du warst schon fast in Frankreich, ja.
Eben, ich war schon durch. Ich war genau.
Und dann hat er mich, dann bist du dann zurückgekommen und um mich ein bisschen zu unterstützen, ja.
Mhm.
Und
mein Französisch war ja auch besser als deins.
Ja, dein Französisch war exzellent, meins war gar nicht. außer Revoir und Couché, avec Couché.
Okay, so konntest du dann mein Französisch überhaupt nicht beurteilen, ob wie gut das war. Aber für dich war es gut. Okay, und
ja.
Ja, aber der Mann blieb hart. wollen wir sagen.
Und dann bin ich dann an die, wieder zurück an die spanische Grenze gekommen und die haben mir gleich einen Stempel in meinen tollen Fremdenpass reingemacht.
Ja.
Dann habe ich 3 Tage gebraucht, bis ich wieder in Barcelona war. Weil das Trampen in Spanien war eine Katastrophe.
Richtig, das war, lief nicht gut. Das stimmt.
Ich habe dann irgendwann mal ein Auto erwischt, ja, und das war ein Deutscher, der mich mitgenommen hat.
Okay, ja.
Und der hat mich dann irgendwo in der Nähe der Ramblas abgesetzt. Und dann haben wir unseren gemeinsamen Freund Felix, das war der erste, den ich getroffen habe.
Und jawohl.
Felix meinte zu mir, dass er jetzt in den nächsten Tagen nach Malaga fährt. Und ob ich nicht Lust habe, mitzukommen. Und da ich ja jetzt wusste, ich komme eh nicht nach Deutschland im Moment, ja, sagte ich da, gut, Malaga kann ich ja auch mal mitnehmen.
Eben, ja. Auch eine sehr schöne Ecke.
Ja, sehr schöne Ecke, von der ich fast nichts gesehen habe.
Oh. Okay, gut. Ich meine, wir müssen eins sagen, unser Thema ist ja mehr Berlin.
Ja,
das heißt, ich muss jetzt als nächstes quasi die Überschrift wählen, deine goldenen Jahre. Ja, deine goldenen Jahre. Und da kannst du jetzt mal ein bisschen als Straßenmusiker, meine ich, deine goldenen Jahre als Straßenmusiker waren teilweise in Spanien, teilweise im Ausland, aber dann später ja auch noch in Berlin.
Ja, ja, gut, okay. Und dann bin ich nachdem ich dann 6 Jahre durch Europa getingelt bin, nachdem ich dann in Südfrankreich ausgeraubt wurde, war ich gezwungen, einen Job anzunehmen. Das war ja die Zeit, in der Zeit habe ich, wie gesagt, dann 8 Jahre überhaupt keine Straßenmusik gemacht, außer mal gelegentlich irgendwie so mal, wenn ich da vorbeiging und irgendwelche bekannten Musiker da waren, ja, dann bin ich mal, habe ich mich dazu gestellt, ja, aber nicht, ich habe gesagt, das Geld kannst du behalten, ich habe genug Geld, ja, in der Zeit.
Okay, gut.
Und dann bin ich also habe ich da eben als Nachtwächter 8 Jahre gearbeitet, beim Wachschutz, ja.
Mhm.
Und am 9.11.89 hatte ich bei mir eine Party gehabt. Und zwar sehr gute Bekannte von mir sind nach Südamerika ausgewandert. Wir haben eine Abschiedsfeier gemacht.
Ja.
Und an dem Tag, so kurz, so gegen 19 Uhr, habe ich noch diese berühmte Schabowski-Konferenz gesehen, wo er da sagte, ja, und so ab sofort und so weiter. Aber irgendwie ist das bei mir hier in das eine Ohr rein, aus dem anderen Ohr wieder raus, weil in der Zeit war jeden Tag irgendeine Neuigkeit.
Ja.
Du weißt, wie das war.
Da war viel los. So ähnlich wie heute, nur die Nachrichten waren ein bisschen anders.
Bitte?
So ähnlich wie heute. Da gibt es ja auch viele Nachrichten, aber die Nachrichten handeln immer nur von einem Stück DNA, von ein paar Nanometern und nicht immer nicht von Interessanterem.
Ja, und wie gesagt, das Schönste war, nachdem dieser Schabowski Mitteilung kam, eine halbe Stunde später klingelte mein Telefon. Und ein Arbeitskollege von mir fing mir die Ohren voll zu, ja, aber ja, jetzt werden ja alle Verwandten kommen. Und ich sagte, halt die Schnauze, da passiert nichts. Das ist nur bla bla bla. Und da habe ich aufgelegt und ich krieg gleich Besuch. Und wie gesagt, dann kam der Richard, die Dagi und noch andere Leute ja zu mir. Und ein gewisser Lutz,
jawohl,
den du ja auch kanntest, kam dann als letzter, tauchte auf. Hey Leute, wisst ihr, die Mauer ist offen. Ich sagte, Lutz, setz dich hin, nimm mal was zu trinken. Und im Kühlschrank ist Schokolade. Ich habe ja in der Zeit bei der Schokoladenfabrik Sarotti gearbeitet.
Alles klar.
Und da hat er sich hingesetzt. Und dann haben wir uns alle, und dann irgendwann kam der Spruch, Leute, warum hast du nicht irgendetwas anderes außer Schokolade im Kühlschrank? Ich sagte, leider nein. Ja, und dann sind wir losgegangen zum nächsten Döner.
Okay.
Und schon auf der Straße zweimal fast vom Trabi überfahren.
Echt? Wo wohntest du damals? In der Kurve? In der Düsseldorfer. Okay. Also waren die praktisch dann wirklich schon mitten in West-Berlin?
Ja, ja. Nein, es war schon 1 Uhr nachts oder so, ja.
Düsseldorfer, Wilmersdorf, das ist ja nicht mehr das Grenzgebiet.
Nee, absolut nicht. Mhm. Und dann, wie gesagt, kamen wir beim Döner an, haben unseren Döner bestellt. Und du weißt ja, da in der Zeit gab es beim Türken einen einzigen Sender, der 24 Stunden lief. Das war TD1, dieser türkisch-deutsche Sender.
Ja.
Eigentlich, der war mehr türkisch als deutsch, ja.
Mhm.
Und der lief diesmal nicht. Es lief dritte Programm. SFB.
Okay, ja.
Und da stand der dicke Momba, damals Bürgermeister von Berlin. Und
ja.
Mauer auf. Und, ich sagte, oh, sie scheint ja wirklich wahr zu sein mit der Mauer. Ja, und dann sind wir zusammen mit der ganzen Horde zum Kudamm gelaufen, weil der Kudamm war ja nicht weit, der Döner war in der Ulanstraße, ja.
Ja.
Und dann sind wir zum Kudamm gelaufen und dann haben wir gesehen, dass der Kudamm, den habe ich noch nie in meinem Leben so voll gesehen.
Ja.
Davor fuhren noch alle Autos. Nächsten Tag haben sie ja den ganzen Kudamm gesperrt für Autoverkehr und
okay.
Und das kannst du dir vorstellen, was für eine Luft das war, wenn, ich weiß nicht, 100.000 Trabis gut abgequetschen, ja.
Luft kann man es nennen, aber es war wahrscheinlich eher was anderes.
Ja, das hat nach Bisse, Scheiße und allem so dran.
Oh. Jawohl. Also du hast das Ganze breitseitig gleich vom Anfang an mitgekriegt. Und
ja, genau. Dann habe ich natürlich die erste Zeit auch gar keine so große Veränderung gespürt. Die ersten ein, zwei Jahre.
Mhm.
Es ging los, nachdem sozusagen die DDR den der Bundesrepublik beigetreten ist,
genau.
Und anfingen diese ganzen Leute, die von der Grenze und von der Armee bei uns im Wachschutz zu arbeiten.
Yes, ja.
Da ging es los. Erstmal haben die natürlich, weil das waren meistens Leute, die waren gewöhnt, Uniform zu tragen, ja.
Genau. Ja,
also ohne Probleme diesen ganzen Wachschutzkrempel mit Hut, mit dieser Mütze, ja, mit Uniform und so weiter.
Genau.
Getragen. Und dann hatte ich auch hin und wieder mal, musste ich irgendwelche Leute anlernen, auf denen, wo ich gearbeitet habe, weißt du, als Nachtwächter. Ja. Und dann kam ein Typ, ja, so ein kleiner, abgebrochener. Und meinte, und ich habe schon mich gewundert, der kam erst mal mit der kompletten Montur, Nachtwächtermontur, Schlagstock an der Seite.
Jo.
Und da meinte ich, und keine Tasche. Und ich meinte, der Dienst ist 12 Stunden, ja. Und in 12 Stunden muss man ja auch mal was essen.
Ja.
Und da fragte ich ihn ja, hast du keine Tasche? Nee, trage ich nicht. So kann ich besser die Türken verkloppen.
Ah ja. Okay. Krass.
Und das war so die Kulmination. Da habe ich nachher festgestellt, dass der Typ noch nicht mal lesen und schreiben konnte.
Ja, okay. Soll es geben, ja klar. Aber Türken verkloppen hat er schon gekonnt.
Das konnte er, ja. Und er sah auch gut aus. Also ich habe dann drei Stunden bei der Zentrale angerufen und sagte, Leute, bitte, nehmen wir den weg, sonst gibt es heute ein Unglück.
Ja.
Ja.
Und die Zentrale, die war einigermaßen okay drauf.
Damals waren die noch okay, ja. Und dann, wie gesagt, im Laufe der Zeit, die kamen alle, haben sich dann, weil wir Wessis, Westberliner, wir haben dann Dienst gemacht, mit der Wega zwar so, dass man uns als Nachtwächter erkannte, aber salopp.
Ja.
Ja, und dann kamen natürlich unsere Oberen und meinten, ja, da sagt mal, ihr seht doch, wie der Herr sowieso, warum laufst du nicht auch so rum?
Ja,
ja. Ja, und dann das Zweite, wo ich dann sozusagen richtig, wo man es wirklich gemerkt hat, da habe ich einen abgelöst. Und ich weiß, dass ich den einen Tag vorher auch abgelöst habe.
Wie kommt das?
Ich, ja, sag mal, wieso bist du immer noch hier?
Ja.
Ja, die andere Ablösung ist nicht gekommen.
Okay.
Ja, warum hast du nicht in der Zentrale? Nö. Die waren gewöhnt, 24 Stunden Dienst zu machen.
Oh.
An der Grenze.
Krass. Wow. Ja, und das verdirbt natürlich die Preise.
Ja. Also, wir haben sozusagen alle, alles das, was wir mit der Gewerkschaft durchgesetzt haben, wurde nach und nach zurückgefahren.
Genau.
Und dann irgendwann mal haben sie mich hochgeholt und sagten, Herr Dordner, Sie machen eine tolle Arbeit, aber wir wollen unsere Firma verändern. Sie können gerne weiterarbeiten, statt für 20 Mark für 8,50 Mark. Oder gehen.
Krass, ja, ja, ja.
Ja, dann war ich sozusagen erstmal arbeitslos. Und sagen wir mal, die ersten 3-4 Monate musste ich das erstmal verdauen, weil ich meine, ich habe mich ja auf diesen Rhythmus auch mit der Arbeit und regelmäßiges Geld und so weiter schon gewöhnt. Ja. Und dann irgendwann mal merkte ich, ja, ich brauche doch ein bisschen mehr Geld, als ich mit meiner Arbeitslosengeld, damals noch Geld, meine Hilfe. Ich kann dir auch ein Foto schicken noch aus der Zeit. Ich stehe vor einer Wand, wo im Kudamm-Karree, wo von einem Künstler lauter Marihuana-Blätter an die Wand gemalt waren.
Okay.
Das ist zwar leider schwarz-weißes Bild.
Das passt gar nicht.
Was?
Das passt gar nicht. Das muss man dann kolorieren.
Ja, aber trotzdem ist es sehr, sehr dekorativ, weil ich stehe da mit meiner berühmten Baskenmütze. Ja.
Genau. Eben, du hattest ja wirklich auch so ein richtiges Image dir aufgebaut als Musiker, bis hin in die Klamotten, in die Musikrichtungen und so weiter, warst du eben nicht sozusagen 0815, das, was dann normalerweise an Folkmusik eben auf der Straße, ich will das jetzt hier in keiner Weise irgendwie schlecht wegkommen lassen, aber es fiel ein bisschen trotzdem aus dem Rahmen, was du gemacht hast.
Ne? Ja, erstmal das und zweitens sah ich auch nicht so aus wie 0815. Ja. Es gab sehr Leute, die hast du einmal gesehen und hast die nie wieder dass sie sofort wieder vergessen, wie sie aussahen.
Naja, klar.
Und ich hatte ein Gesicht gehabt, was relativ sich ein bisschen abgehoben hat von der. Also ich will nicht sagen, dass ich denn jetzt ein Schönling
nicht
war, aber auf mich standen sämtliche Schulen und sämtliche alten Omas von Berlin.
Okay, gut.
Nur die beiden haben mich absolut nicht interessiert. Weder die alten Omas noch die Schwulen.
Ja, das ist Schicksal. Aber ich meine, von den Mädels haben ja dich auch welche angeguckt. Das wollen wir jetzt hier zwar nicht vertiefen, weil wir sind ja eine Nachmittagssendung. Verstehst du? Wir dürfen das nicht vertiefen. Vor 20 Uhr ist da mal gar nichts drin. Da kriegt mein Sender eine Abmahnung und wenn er einen Prozess kriegt, dann macht er dicht. Weil er hat kein Geld. Er hat kein Geld für den Prozess. Also da darf man gar nichts machen. Aber wir sagen immer, nein, ihr habt Briefmarkenalben angeguckt und habt euch also über die Blümchen und die Bienchen unterhalten.
Genau.
So war es ja. Genau so war es ja. Genau so war es. Ja, und was mir dann noch einfällt, was du jetzt noch nicht erzählt hast, ist ja, dass du in dem Wendejahr auch teilweise bestimmte Sites in Ost-Berlin entdeckt hast, in denen du richtig super verdient hast. Und
ja, ja, na, wie gesagt, so etwa 89 ist ja die Mauer gefallen.
Ja.
93, 94 wurde ich arbeitslos.
Mhm.
Und dann so 94 habe ich dann angefangen, mehr oder weniger, habe ich gesagt, okay, ich probiere jetzt mal wieder Straßenmusik und ich gehe in den Osten, da läuft mir garantiert nicht meine Mutter über den Weg.
Okay, das war immer noch ein Faktor.
Ja, das war leider immer noch, weil die, wie gesagt, die hat sich bis zum Ende geschämt, dass ich Musik gemacht habe.
Mhm.
Auf der Straße. Auf der einen Seite war sie aber auch stolz, weil immerhin habe ich damit überlebt.
Sechs Jahre. Eben. Ja, eben.
Aber auf, sie hat sich mehr, mehr geschämt, als dass ich stolz war, ja, leider.
Ja, man muss dazu sagen, eben deine Mutter kommt jetzt auch aus einer sehr konservativen serbischen Großbürgerfamilie. Nicht jeder Serbe.
Auf der einen Seite waren die unglaublich liberal, weil ich meine, bei uns sind sehr viele Schauspieler in der Familie gewesen.
Ja.
Jetzt nicht mehr, aber dann Maler, auch Musiker, aber alles so ernst.
Die ja, das meine ich.
Etabliert waren.
Eben, genau das meine ich. Bürgerlich, großbürgerlich. Ja. Und das ist halt öfter mal verbunden mit Riesenvorurteilen gegenüber anderen Künsten und anderen Lebensformen. Das, ja, das war bei ihr sicher auch der Fall, obwohl sie eigentlich auch ein Riesenherz hatte. Sie hat ja da in der vollen Pulle teilweise gearbeitet, in einer richtigen Künstlerkneipe. Da hingen ja auch abgerissene Gestalten genug rum.
Ja, naja, ich meine, mein Vater war ja auch sozusagen der Superkünstler gewesen halt.
Mhm. Vielleicht erzählst du sogar noch mal ganz kurz, wie ob und wie dein Vater dich eben als Musiker beeinflusst hat.
Na, er hat mich erst richtig beeinflusst seinen letzten Lebensjahren in den zwischen 2000 und 2004. 2004 ist er gestorben.
Genau.
1999 ja, haben wir uns das erste Mal erst nach, ich weiß nicht, fast 20 Jahren Sendepause gesehen. Ja, wir haben ja 20 Jahre keinen Kontakt miteinander gehabt.
Genau.
Ja. Dann ist der irgendwann mal bei meiner Mutter aufgetaucht. Das war gerade die Zeit, wo sie anfing, dement zu werden.
Mhm.
Und da genau bei dem Essen, wo wir dann mit meinem Vater und mit seiner Frau, mit der Annette, gegessen haben, da ist das erste Mal richtig krass aufgefallen, dass meine Mutter dement wird. Weil die hat sich auf einmal geweigert, mit Messer und Gabel zu essen. Wie ein kleines Mädchen, Kind hat sie angefangen, mit den Händen zu essen.
Okay. Wow. Ja. Auffällig.
Sehr auffällig.
Genau. Ja, aber dann eben kam es noch zu einem sehr schönen Austausch zwischen deinem Vater, der ja immerhin Professor für Cello war und ein sehr international bekannter Musiker, der dann auch deine Musik, muss man allerdings jetzt ja auch sagen, haben wir auch noch nicht drüber geredet, mittlerweile ja eine ganz andere Art von Musik, eine elektronische Musik, eben auch angefangen hat, zu erforschen, ein bisschen Versuche auf dem Gebiet zu machen und auch sie anzuerkennen.
So, mein Vater war in den 70er Jahren, der Zeit, wo ich leider mit ihm überhaupt keinen Kontakt hatte, war er einer der Pioniere in Deutschland, der versucht hat, elektronische Musik mit klassischer Musik zu verbinden.
Krass.
Und er hatte ja damals diese ganze MS-Serie von Korg gehabt. MS-10, MS-20, MS-50, MS-10, der Vokoda und dann noch ein paar Zusatzgeräte, ja.
Wow,
und,
Alter.
Irgendwann mal hat er davon abgelassen und dann stand das Zeug jahrelang im Keller, unbenutzt.
Ja.
Und als er dann gestorben ist, habe ich das ja alles geerbt. Und naja, wie das so ist, Synthesizer kann man leider nicht essen.
Ja, eben.
Und ich war ja immer klamm mit der Kohle, ja. Und irgendwann mal musste ich mich von den Geräten leider trennen. Ja, was bei mir, besonders bei dem MS-20, heute noch leid tut.
Ja, klar. Das ist eine schwere Trennung.
Den hätte ich gerne noch bis zuletzt behalten. Also schätze mal, wenn ich ihn nicht verkauft hätte, hätte ich ihn heute noch.
Na klar. Ja.
Weil er hat mich unglaublich inspiriert, der Synthesizer.
Aber jetzt erlaube, dass ich da doch noch mal kurz nach Ost-Berlin zurückschweife.
Ach so, okay.
Wo hast du da gestanden? Wie hast du in den Jahren da in Ost-Berlin die Szene als Straßenmusiker erlebt?
Naja, als ich anfing, meinen allerersten Auftritt als Straßenmusiker hatte ich irgendwo in der Nähe vom Nikolaiviertel.
In so einer
Passage.
Ja.
Und habe mich unglaublich gefreut, dass ich in, ich weiß nicht, 2 Stunden spielen und mehr oder weniger mein Programm, was ich jahrelang vorher gespielt habe, wieder so halbwegs zusammengestumpfert gekriegt habe, weil 8 Jahre habe ich es nicht gespielt.
Okay.
Ja. Du weißt ja, was du nicht ständig machst, vergisst du.
Genau.
Und dann habe ich irgendwann mal, in der Zeit habe ich ja angefangen, mit dem Computer ein bisschen Musik zu machen. Und dann habe ich von einem Kumpel damals, da hatte ich ja noch den Amiga gehabt, und ein Programm bekommen, wo man sogenannte Begleitautomaten hat. Da habe ich mir eine Kassette zusammengestellt mit, ich weiß nicht, von den Doors, irgendwelche Songs von den Doors, ja, wo ich die etwas dazu gespielt habe, wo ich gut improvisieren konnte. Also.
Aber die Sounds hast du selber gecovert mit dem Amiga?
Ja, ich hatte ein Keyboard gehabt, der Amiga selber hatte nur 8-Bit-Sounds, aber ich hatte ein Keyboard gehabt von Kawai war das ein Gerät. Und dieser Kawai hat dann diese Sounds ausgegeben und das habe ich dann auf Kassette aufgenommen.
Okay, ja, genau.
Und mit Kassettenrekorder habe ich dann mich hingestellt und erstmal so ein bisschen improvisiert damit. Und dann hat mir damals der Frank, den du ja auch kanntest, eine CD geschenkt mit so Jazz-Standards.
Das war
von Cannibal Adderley.
Okay, ja.
Cannibal Adderley hat so eine ganze Serie gemacht, wo nur Bass, Schlagzeug und Klavier.
Ja.
Und wenn du den Balanceregler nach rechts gedreht hast, dass du nur das Klavier gehört und den Unterschlagzeug, wenn du den Balancerichter nach einer anderen Seite gedreht hast, dass du nur Bass und Schlagzeug gehört.
Okay,
Klavier
ja.
Hast du dann nicht gehört.
Ja, ja.
Ja, und ich habe natürlich alle drei Instrumente gebraucht, ja.
Mhm.
Und dann habe ich eine lange Zeit mit dieser Geschichte meine versucht, Jazz-Standards wie Black Orfeo und
ja, klar.
Quando und Samba und also diese ganzen bekannten Dinge.
Standards, ja, ja.
Und dann habe ich, wie gesagt, die erste Zeit habe ich meinen Stammplatz war lange Jahre, ich war eigentlich einer der Ersten, die dort gestanden haben. Es war die Brücke hinterm Dom, weißt du, die zum Museumsinsel führt.
Die Puppen sind das. Wenn die Berliner sagen, du bist ja ein bisschen in die Puppen geblieben, dann waren gemeint diese Statuen auf der Brücke.
Nein, das war ja die große Brücke. Da gab es eine Fußgängerbrücke.
Ach so, du meinst die daneben.
Diese kleine Fußgängerbrücke,
wo keine Autos waren. Ja, okay. Ja,
da habe ich manchmal bis um 1-2 Uhr nachts gestanden. Mhm. Weil ich habe auch manchmal, wenn ich Glück hatte und irgendein halb besoffener lang lief, hat er mir plötzlich 20 oder 30 Mark in den Kasten gelegt.
Auch nicht schlecht.
Ja, wie gesagt, in der Zeit habe ich richtig Schotter verdient. Ich habe jeden Abend meine 50 bis 100 Mark gemacht. Ja.
Ja.
Die Steuer darf bitte nicht zuhören. Ja.
Die ist in Frankfurt nicht zuständig.
Und ist eh verjährt.
Genau. Bei dem alten Mann. Jawohl. Ja, ja. Ja, geil. Ich dachte immer, du wärst eigentlich hauptsächlich am Gendarmenmarkt gestanden.
Nein, Gendarmenmarkt, das war ziemlich am Ende. Und da hatte ich irgendwann mal entdeckt, dass man diese Cafés am Gendarmenmarkt bestellen kann.
Ja.
Da war ich auch einer der Ersten. Nächstes Jahr waren schon zwei Musiker, die das gemacht haben. Ach nee. Hallo, meine Kleine.
Ja. Ja. Gute Idee. Sie will was bestellen. Da bin ich dabei. Ja, wir werden hier gestört mitten im Studio. Also es tut uns leid. Die Hörer haben da bitte Verständnis. Ne? Kommen hier irgendwelche Leute rein von der Straße. Das ist schon schlimm. Ja, wir waren bei dem Gendarmenmarkt, bei den Cafés und da warst du tätig. In den Cafés auch.
Ja, vor den Cafés.
Ach, vor den Cafés, okay.
Nicht in den Cafés, sondern vor den Cafés. Und da habe ich
also klar.
Gespielt und dann hatte ich ja so dieses eine Café da neben der in dieser großen Kirche. Da gibt es auch den französischen Dom und den
deutschen Dom. Genau.
Ich glaube, das war neben dem deutschen Dom.
Vom Schauspiel aus ist der, wenn du vor dem Schauspiel stehst, ist der rechte, glaube ich, der deutsche Dom.
Ja, genau. Da neben dem deutschen Dom war ein großes Café, Straßencafé. Und da, wenn ich da gespielt habe, habe ich in der Regel, wenn ich einmal durchgegangen bin, meine 50, 60 Mark eingenommen.
Wow, das lohnt sich. Sehr gut. Aber dann kommen wir langsam auch in die Landesschleife schon rein. Dann gab es ja einen Vorfall, der das ganze Revival, würde ich das ja direkt mal nennen, was du damals gehabt hast, was ja sehr erfolgreich war, eigentlich auch sehr abrupt beendet hat.
Ja, das kam ja dann so einmal irgendwann 2004. Nee, 2005 war das, 2005, 2006, ja. Hatte ich fing ich an Probleme, also es wurde immer schlimmer mit der Konkurrenz. Da kamen diese russischen Musiker, die teilweise Spitzenklasse waren, aber die Russen hatten auch dieses Großmacht. Wir Russen zuerst und alle anderen haben nichts zu sagen.
Okay.
Ja, und irgendwann mal habe ich dann am Kudamm gestanden, einen meiner Stammplätze im Kudamm, das war Kurfürstendamm, Ecke Fasanenstraße. Ecke Meinecke Straße. Und dann habe ich da meine Flöte ausgepackt, angefangen zu spielen. Und da kommt ein abgebrochener Typ auf mich zu, spricht mich in ganz selbstverständlich auf Russisch an. Mhm. Als könnte ich Russisch mit meiner Muttersprache Mutterbrust aufgesaugt. Ja. Dann habe ich ihm erstmal klar gemacht, dass ich kein Russisch kann. Mhm. Und dann sagt er, ich muss hier sofort aufhören, weil er hat diesen Platz gekauft. Und griff in die Tasche und holte den Kran raus.
Alles klar.
Ja.
Wie hast du reagiert? Wie hast du dich da gefühlt in dem Moment?
Erstmal war ich total geschockt.
Ja.
Ja, weil, wie gesagt, vorher war das immer so, wenn ich dann irgendwo wenn jemand auf meinem Platz stand, dann bin ich hingegangen zu ihm und habe gefragt, wie lange spielst du noch? Da hat er gesagt, bis dann und dann. Gut, ich werde dich dann ablösen.
Genau.
Das war dann auch mal, ich meine, ich war froh dann, auch wenn ich erstmal nicht spielen, mich irgendwo hinsetzen konnte, in Ruhe einer rauchen konnte oder was essen konnte, ja.
Mhm. Klar.
Der hat mich also da sozusagen mehr oder weniger, ich habe dann meine Flöte genommen und bin sofort zur Polizei und habe den angezeigt.
Okay. Wie damals in Lausanne? Wie in Lausanne? Oder wo das war?
In Genf? Nee, Grenoble.
Grenoble war es. In Grenoble, wo es dir ja auch schon mal passiert ist. Wo du ja auch schon mal richtig.
Aber da wurde ich ja richtig ausgeraubt. Da war ja nichts mehr mit. Da hatte ich ja nicht mal mehr Instrument gehabt.
Richtig.
In Grenoble war ja noch der Hammer, dass ich sofort zur Polizei gegangen bin. Und ich wusste ja, wo die Typen wohnen, die mich ausgeraubt hatten. Und habe gesagt, ich will, das Geld ist mir egal, was die genommen. Das können die meinetwegen behalten. Können sie das versaufen oder verkiffen oder was sie wollen. Ja. Aber ich will meine Instrumente wieder haben. Ich hatte damals eine sehr gute Flöte von Yamaha. Die war richtig gut. Ja, also so eine. Später hatte ich nie wieder so gute Flöten gehabt. Ja. Und nicht so gutes, aber spielbares Saxophon.
Ja.
Und ich wollte meine Instrumente wieder haben.
Da genau. Machte,
ja, das war, wo ich überfallen wurde, das war an einem Freitagabend. Und dann wurde, kommen Sie am Montag um zwischen 9 und 17 Uhr.
Ja.
Damit war konnte ich meine Instrumente vergessen.
Richtig.
Bis dahin haben die das irgendwo auf dem Schwarzmarkt verhögert.
Ja.
Haben die auch nur meine Anzeige aufgenommen. Und haben mich mehr oder weniger im Regen stehen lassen. Gott sei Dank hatte ich noch im Hotel eine Art Ghetto-Blaster. Und der war nicht besonders gut. Meine Hotelwirtin, also Pensionswirtin, angefleht, dass sie mir den abkauft, dass ich wenigstens ein Ticket nach Deutschland.
Genau, weil das war dann sozusagen auch für dich ein Endpunkt. Dann hattest du wirklich definitiv keinen Bock, dir nochmal was aufzubauen, nochmal da irgendwie.
Nein, ich hatte schon Bock, mir was Neues aufzubauen. Bloß in der Zeit war das so, ich hatte kein Geld mehr.
Ja,
ich hatte
nichts mehr. Ja. Genau. Aber ich meine, als du dann zurück bist nach Berlin, hast du da noch mal irgendwo mit der Straßenmusik angefangen direkt oder war das zum Wachschutz?
Erst habe ich, als ich nach, ich kam erst in Freiburg an.
Mhm.
Und in Freiburg hatte ich noch bei einem Freund eine alte Flöte von mir. Die habe ich ihm sozusagen gesagt, du kannst sie behalten. Ich spiele sie nicht mehr. Du kannst mal gucken, ob du sie reparieren kannst.
Mhm.
Weil es ist eigentlich kein schlechtes Instrument, aber die ist schon ziemlich abgespielt.
Mhm.
Ja, und dann bin ich erstmal nach Freiburg und dann habe ich erstmal von ihm gesagt, ich muss dir leider die Flöte wieder wegnehmen. Ich bin ausgeraubt worden. Da hat er gleich mir die Flöte gegeben, ja.
Mhm.
Die war immer noch im katastrophalen Zustand, aber besser als gar kein Instrument.
Ja.
Und dann habe ich ein paar Tage in Freiburg gespielt. Und dann bin ich von Freiburg langsam in Richtung Berlin gewandert.
Ja,
immer von Stadt zu Stadt. Dann habe ich ein paar Tage in Stuttgart gespielt.
Mhm.
Und irgendwann mal war ich in Berlin angekommen, kam bei meiner Mama an. Du weißt ja, das war ja die Zeit, wo ich zweieinhalb Jahre verschollen war, wo keiner wusste, wo ich war.
Nein. Ja.
Und die waren natürlich unglaublich glücklich, dass ich wieder da bin.
Ja, ja klar.
Die ersten Wochen, ersten drei Wochen bin ich nicht mehr rausgegangen. Ich bin nicht mal sonst wenn ich irgendwie nach Berlin kam, bin ich als erstes durch die ganzen Clubs gezogen und geguckt, welche Clubs existieren noch, welche sind neu, ja.
Genau.
Und der große Schock kam ja danach, dann, wo dann im diesen XY die Meldung kam, dass der eine Typ, der mich da überfallen hat, 7 oder 8 Leute auf dem Gewissen hatte.
Mm. Ja.
Und ich habe dann, bis heute habe ich noch dran zu knabbern, an diesem Überfall.
Ja, das ist, was alle erzählen, die sowas erlebt haben. Ja, das hört man ja mal wieder. Ist das, was diese Täter eben oft nicht auf der Rechnung haben. Was da psychisch für eine Reaktionskette läuft, die läuft bis ans Lebensende manchmal bei manchen Leuten.
Naja, und wie gesagt, heute, wenn ich so die Straßen lang gehe und ich sehe, von Weitem mir irgendwelche 3, 4 Leute entgegenkommen, meine Augen sind auch nicht mehr so gut, dass ich erkennen kann, ob es jetzt Jungs und Mädchen sind oder ganz in Ruhe wechsle ich die Straßenseite. In der Hoffnung, dass sie mir nicht hinterherkommen.
Okay, interessant. Ja, ich meine, man sagt ja auch, eigentlich ist das Signal einfach vollkommen ungerührt weitergehen besser. Aber egal, wenn man es erlebt hat, dann...
So 100 Meter von mir entfernt. Also die können also jetzt nicht nachvollziehen, ob ich jetzt...
Die
Straße wechsle.
Ja, genau.
Und,
ja.
Wie gesagt, ich bin ja danach nochmal nach Barcelona, nach der Geschichte, die passiert ist.
Mhm.
Und da war meine Selbstsicherheit komplett weg. Ich wurde dann in Barcelona 4-mal überfallen. Ich bin ja, du weißt ja, in dem finstersten Kaschem waren wir gewesen. Nie was passiert. Mhm.
Ja, eben. Also das war damals anders. In der Zeit, wo wir gemeinsam diesen Winter da waren, da war es auch niemand anders passiert. Da waren ja auch viele andere. Denk an Felix, denk an andere, die sich null wehren konnten. Und keiner hat sowas erlebt.
Naja, ich war ja dann in 83 ja nochmal richtig lange in Barcelona. Da war ich ja fast 7 Monate in einem Stück
in
Barcelona. Und da war ständig, hörtest du, also ich habe ja auch eine Zeit lang in einer Pension gewohnt, da war die USB des Selecta im Umbau, haben sie umgebaut, und dann musste ich in eine andere Pension ziehen, die auch dem
Ich kenne die Pension. Die Straße runter, die Calle da Carme, gab es noch eine zweite, die dem gleichen Silberstein gehört hat. Ne?
Ja, ja, na, aber ich habe auch eine gehabt, die lag in der Nähe vom Barrio Gotik, da im Hafen.
Ach so, okay, andere Seite dann, ja.
Ja, und da hörte ich hier fast jede Nacht, Hilfe, mein Passwort, Hilfe, mein Geld.
Ja gut, aber das war eine andere Szene, das war nicht, weißt du, die Straßenmusiker und ich sag mal Hippies, die zu uns gehörten, zu der Gruppe, die damals da in Barcelona lebte, die haben eigentlich nichts erlebt. Die haben eigentlich auch auf der Plaza Real, wo ja auch es hieß, dass da ständig jemand umgebracht würde. Hast du da jemals einen Streit erlebt? Also nicht, das war nicht unsere Sache. Das waren andere Leute. Andere Leute.
Plaza Real bin ich eigentlich immer nur gegangen, wenn es wenn viele Leute da waren.
Okay. Ja.
Zu gewissen Uhrzeiten haben wir alle den Plaza Real gemieden, ja. Obwohl in den 83 war in der Nähe von Plaza Real eine tolle Disco gewesen. Das City Car. Ja. Also Sidecar eigentlich, aber die Spanier konnten, die haben ja die englischen Wörter so ausgesprochen, wie sie sie gelesen haben. Also dieses City Car.
City Car. Sehr gut, ja. Warum nicht? Ja.
Aber
sag nur mal ganz kurz.
Vom eigentlichen Thema.
Ja, aber wir haben jetzt eigentlich den Kreis abgeschritten. Zwar, weißt du, wie das unter denkenden Menschen eben ist, assoziativ, nicht von A über B nach C, sondern wir haben das Ganze halt, sagen wir mal, im Großen.
Zu Ende erzählen mit dieser, wo mich diese russische Mafia das erste Mal angehalten hat.
Ja. Okay.
Und wo ich den Typen dann auch angezeigt habe und der ist dann auch ausgewiesen worden aus Deutschland und 3 Tage später war er wieder da.
Ach du Scheiße. Und wieder bei dir.
Für dich nicht.
Hä?
Ja, jetzt was? Doch.
Und wieder bei dir. Wer war der wieder? Kam er wieder zu dir oder was?
Nee, ich mit dem Typen, ich bin dann nicht mehr zum Kudamm gegangen. Ich habe auf dem Kudamm dann nicht mehr gespielt. Und dann bin ich auf meine, auf diese Brücke gegangen, hab da gespielt mit den Leuten, also, hab da mein Programm abgespielt und dann kam ich manchmal jetzt auf diese Brücke, da saß eine Frau, russische Frau mit einer Quetschkommode, die auch gar nicht schlecht gespielt war, hatte. Und dann fragte ich, sag mal, wie lange spielst du noch? Ja, ich spiele noch 2 Stunden, dann kommt Igor, danach kommt Ivan und ab danach kannst du spielen. Das war also, die Brücke war, konnte ich vergessen.
Alles klar.
Ja, und genauso auch wenn ich in den Cafés am Gendarmenmarkt, da saßen schon so 15 verschiedene Musiker, die gewartet haben, dass sie die Cafés bespielen.
Ja, bravo. Ja,
ja und 2006 sozusagen habe ich eigentlich bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft habe ich dann gesagt, oh ja, ja, viele Leute in der Stadt, ja, aber es war ja diese Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland.
Yes.
Und dann habe ich mir so einen Platz ausgesucht, wo die Leute zwar vorbeikommen an mir, aber wo ich nicht mitten im Zentrum bin von den ganzen Massen. Aber so, dass die Leute haben getanzt zu meiner Musik und mir 1 Cent in den Kasten.
Ach du Schande, echt. Krass.
Und dann hatte ich nach 5 Stunden Spielen, hatte ich vielleicht 5 Euro gehabt.
Ja.
Und 4 Kilo Geld.
Ja. Ja.
Und irgendwann mal habe ich gesagt, jetzt reicht's. Thank you.
Thank you.